Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Das ist der Auftakt zur Wintervortragsserie, traditionell an den Sommer anschließt. Wir haben relativ späten Start dafür, einen fulminanten mit einem Referenten, der hier eigentlich nicht mehr vorgestellt zu werden braucht. Man könnte vielleicht sagen, er sei in der Kulturszene hier bekannt wie ein bunter Hund. Das sage ich aber nicht, weil das so ein bisschen despektierlich klingt, und das will ich ja nun auf keinen Fall sein. Dr. Wolf Kage ist ja auch schon vor unserem Verein wiederholt als Referent aufgetreten. Er war in einem früheren Leben lange Museumsleiter in Rostock, dann Leiter des Technischen Landesmuseums hier in Schwerin mehrere Jahre, lange Jahre Vorsitzender des Museumsverbandes und jetzt zurzeit noch Vorsitzender der Wallenstein-Gesellschaft, an vielen Ämtern und Ehren behängter Mensch, der seit 2007 als freier Autor hier im Lande tätig ist, auch immer wieder ja begegnet durch seine Publikationen, die wir auch in der Presse dann wahrnehmen können. Die besonders die illustrierte Geschichte von Mecklenburg-Vorpommern hat ja einiges Aufsehen erweckt, und die Mecklenburgische Geschichte, an der er mitarbeitet, ist, glaube ich, in der 4. oder 5. Auflage. Also das ist also richtig ein Erfolgsbuch geworden. Und die Adelsforschung ist von ihm auch in letzter Zeit ziemlich betrieben worden, mit Tagungen gefördert. Ein Herrenhäuserbuch ist erschienen. Und jetzt zum Schluss, oder jedenfalls relativ in diesem Jahr noch, ja, also ist noch nicht so lange her, ein sehr schönes Buch über Redevieh, über das Gestüt und die Pferdezucht in Redevieh. Von da habe ich es jetzt nicht mehr schwer zu unserem Thema heute. Das steht irgendwie natürlich im Zusammenhang mit dieser Arbeit an dem Redevieh-Buch, und ich bin froh, dass wir ihn dazu gewinnen konnten, hier vorzutragen über den Versuch einer tierärztlichen Professur in Rostock und die Rossarzt-Dynastie Steinhoff. Wolf, bitte, nimm das Wort.
Ja, vielen Dank, Andreas Höpke, für diese freundliche Einführung. Du hast vergessen zu sagen, dass ich in diesem Hause meine berufliche Laufbahn begonnen habe, als Archivar. Das ist jetzt, ich mag es gar nicht ausrechnen, es war 1972, wir haben 2012, das ist 40 Jahre her. Keine unangenehme Erinnerung. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie zu diesem etwas speziellen Thema gekommen sind. Ich freue mich auch, dass ich Vertreter der einschlägigen Zunft hier entdecken kann, der Tierärzte, die sich diesem Thema auch widmen. Ich hatte immer so den Eindruck zunächst, dass Tierärzte überhaupt kein Traditionsbewusstsein hätten. Revidiere ich völlig dieses Urteil und bekenne, dass ich das Gegenteil jetzt beweisen kann. Also es gibt durchaus Tierärzte, die ein Traditionsbewusstsein haben und sich auch dafür interessieren, wie die Tierarzneikunde, die Wissenschaft der Tierarznei sich allmählich über das Land ausgebreitet hat aus anderen Regionen. Der Titel dieses Vortrags ist von einer gescheiterten tierärztlichen Professur in Rostock und zierlichen Präparaten. Die Rossarztdynastie Steinhoff, ich bekenne jetzt schon, ich werde nicht alle Rossärzte Steinhoff hier aufzählen. Es sind derer doch eine ganze Reihe. Ich werde mich auf die wichtigsten konzentrieren, aber Sie können mich gerne nach anderen fragen, wenn Sie das möchten. Zunächst mal eine kleine Vorgeschichte, die geführt in das 18. Jahrhundert. Herzog Friedrich der Fromme von Mecklenburg-Schwerin schreibt am 2. März 1773 an Graf Bassewitz: Da wir den hannöverschen Rossarzt Steinhoff, weil er ein sehr geschickter Mensch sein soll, gerne in Dienst nehmen wollten, solle sich der von Bassewitz doch mal um die Sache kümmern. Das Zeugnis des königlich ersten Rossarztes Sander in Hannover fällt dann auch zwar knapp, aber sehr günstig aus. Sander schreibt: Als kann euer Hochedelgeboren versichern, dass dieser junge Steinhoff, was rechts gelernt, auch gewillet, sich gerne bei seiner fürstlichen Durchlauchten als Pferdearzt in Dienste geben wollen. Da sind Beurteilungen heute etwas länger. Das hat aber auch der Oberreiter Hennemann erkannt. Oberreiter Hennemann aus Redefin, der sich als Vermittler in dieser Sache sah und der dann nach seiner Empfindung sehr kurzen Empfehlung zu einer Erklärung genötigt war, die wenige Tage später folgt. Hennemann schreibt dann: Dieser liebe Mann drückt sich nur in seiner Schreibart ein wenig undeutlich aus. Ich habe ihm gebeten, dass er melden möchte, wie sich der junge Steinhoff in seinen Lehrjahren aufgeführt und ob er wohl von der Rossarznei so viel erlernet, dass ich ihm mit gutem Gewissen bei unserer herzoglichen Marstall rekommandieren könnte, weil derselbe mir bei meinem Dasein zu Hannover geäußert, dass er gerne in hiesige Dienste gehen möchte. Die Sache wird trotz dieser Mangel oder dieses kurzen Zeugnisses sehr schnell entschieden und Johann Christoph Steinhoff wird von 1773 bis 1795 Rossarzt in herzoglichen Diensten von Mecklenburg-Schwerin und nimmt seinen Wohnsitz in der Residenz Ludwigslust. Doch diese ersten Jahre in Ludwigslust sind für den jungen Rossarzt überhaupt kein Zuckerschlecken. Er bekommt zunächst ein Monatsgehalt von 8 Talern, das ist auch zu der Zeit nicht allzu viel, und wagt deshalb die bescheidene Bitte um, wie er schreibt, die Verleihung eines freien Tisches bei dem Küchentische. Das ist also in der fürstlichen Hofordnung der Tisch der Bediensteten, der aber freie Kost bedeutet. Diese Bitte wird abgelehnt. Stattdessen erhält er aber nun 31 Taler Verpflegungszulage jährlich. Rechnen Sie nach, das ist dann pro Monat auch nicht viel mehr. Aber er muss zurechtkommen. Seine Wohnung befindet sich zunächst in einer Stallkammer. 1778, nach 5 Jahren, folgt ein neues Bittgesuch an den Herzog. Euer herzoglichen Durchlaucht habe ich untertänigst um 100 Reichstaler Geld und ein neues Kleid als ein gnädigstes Geschenk anflehen wollen. 100 Taler, wenn Sie das nochmal umrechnen auf das Jahresgehalt, ist also sehr viel Geld. Weil ich sonst nie aus meiner Not komme, die ich beinahe 6 Jahre getragen habe. Ich gebe fast jährlich über 50 Reichstaler für Bücher und Instrumente aus. Das ist eine recht interessante Anmerkung. Angeschlossen ist die Bitte um die Wohnung des Maurers und, Steinhoff schreibt, über meinem jetzigen Logis. Ich werde durch dessen Kinder, als welche eine schlechte Erziehung haben, Tag und Nacht so sehr beunruhiget, dass ich nicht imstande bin, einen halben Bogen mit Bedacht zu schreiben. Rechter Hand wohnt ein Stallknecht, welcher auch kleine Kinder hat, und linker Hand ist die Kinderschule. Ich habe nicht nötig, dieses alles zu beschreiben, weil es schon so einleuchtend ist, dass man sehen kann, was das wohl täglich für eine Wirtschaft sein muss. Der arme Mann. 50 Taler Geschenk folgen, die Wohnung muss er behalten und das Kindergeschrei. Nach 9 Jahren Dienst als Rossarzt schreibt Johann Christoph Steinhoff wieder an den Landesherrn. Diesmal ist es eine andere Geschichte. Dringende Ursachen nötigen mir, mich in den Ehestand zu begeben. Das ist verbunden mit der Bitte um 100 Taler jährlich. Doch Herzog Friedrich verfügt, dass er 50 Taler erhalten soll, sobald er sich verheiratet haben wird. Aber diese Verheiratung zieht sich hin, denn die Genehmigung für die Verheiratung liegt wieder beim Herzog und der versagt sie zunächst. Die erste Tochter kommt unehelich zur Welt. Erst der 1785 auf den Thron gekommene Herzog Friedrich Franz I. gibt dann die Genehmigung an den Hofprediger Bayer. Der schreibt, dass der hiesige Rossarzt Steinhoff mit der ältesten Tochter des Weiland Hoftrompeters Petzold ohne Proklamation in aller Stille kopuliert werden könne. Also, ne, in aller Ruhe und dann ist das in Ordnung. 1787 folgen dann auch die 100 Taler Gehaltszulage. Er verfügt nun über ein Haus mit Dienstwohnung und einen Stall für kranke Pferde. Er ist also nach etlichen Jahren doch arriviert und gut angekommen in Ludwigslust. 1791 erfolgt noch der Ausbau des Holzstalls des nun zum Oberrossarzt beförderten Steinhoff für weitere kranke Pferde. Doch 1793 wagt er noch einmal eine verschmitzte Bitte. Er schreibt: Ein alter Fußgänger wagt's euer herzoglichen Durchlaucht, Submissis zu erflehen, dass höchst dieselben ihm doch dahin begnadigen möchten, dass er Fourage auf 2 Pferde bekomme. Der Fußgänger möchte gerne reiten. Als Rossarzt verständlich. Doch der Herzog weist an, 70 Taler jährlich stattdessen auszuzahlen. Und es ist nicht überliefert, ob er nun weiter zu Fuß geht oder reitet. Doch was ist nun eigentlich das Verdienst dieses Rossarztes? Seit 1785 betreibt Johann Christoph Steinhoff in Ludwigslust auch die Ausbildung von Rossärzten, die von dem Rostocker Professor Franz Christian Lorenz Karsten, der ja einschlägig durchaus bekannt ist, ausdrücklich gelobt wird. Karsten hält diese auf Ausbildung moderner wissenschaftlicher Grundlage, insbesondere für ein wirksames Mittel gegen die abergläubischen Methoden der Heilung von Tieren. Die sind zu der Zeit noch unheimlich verbreitet. Es wird bepüstert und besprochen und bemacht, aber wissenschaftliche Mittel sind dabei kaum im Spiele. Allerdings ist dabei eher von einer handwerklichen Ausbildung und nicht von einer akademischen Einrichtung zu sprechen. Deshalb werden seine Schüler damals auch als Lehrlinge in Ludwigslust bezeichnet. Jedoch ist Johann Christoph Steinhoff durchaus um Wissenschaftlichkeit bemüht, wie schon die Andeutung des Bücherkaufs und die Schreibarbeiten belegt. Gleichzeitig lässt er bereits Präparate zu Lehrzwecken anfertigen, beschreibt die Sektion mit wissenschaftlicher Genauigkeit und versucht die Ausbildung einzelner Krankheiten bis zu ihren Wurzeln zu verfolgen. Das ist ungewöhnlich. Auch sein Ausbildungsplan entspricht durchaus damaligen wissenschaftlichen Grundsätzen. Zu diesem Thema hat Wolfgang Kuhlmann 2001 eine Dissertation vorgelegt, in der das sehr ausführlich und gut beschrieben wird. Ein Schweriner. Perleberger war er damals. Perleberger, Entschuldigung. Rossärzte befinden sich damals in einer Ebene mit Wundärzten, Chirurgen oder Barbieren. Sie sind also eher als Handwerker zu bezeichnen. Wenige Zeit später kommen dann auch noch die sogenannten Wasserärzte hinzu. Sie haben keine akademische Ausbildung. Darauf komme ich noch zurück. Nach 22 Dienstjahren stirbt der Rossarzt 1799 im Alter von nur 45 Jahren und hinterlässt die Witwe mit 7 unmündigen Kindern in Ludwigslust. Kein Zuckerschlecken für die Witwe. Sein Tod bedeutet dann auch das Ende der Rossarztausbildung in Ludwigslust. Das ist die kleine Vorgeschichte. Nun zur Tierarzneischule in Rostock. Im November 1803 schreibt Maria Margareta Steinhoff, die Witwe, an den Herzog: Der älteste meiner Söhne, welcher auf bevorstehenden Ostern konfirmiert wird, äußert eine unbesiegbare Neigung zur Erlernung der Wissenschaft seines verstorbenen Vaters. Immerhin, sie spricht auch von der Wissenschaft. Sie bittet deshalb um ein Stipendium für Friedrich Steinhoff, den ältesten Sohn. Doch Serenissimus vertagt die Entscheidung. Ad acta schreibt er, bis ich wieder nach Lulust komme. Diese Abkürzung. Doch dann wird das Stipendium gewährt. 1806 folgt eine erneute Bitte für den in Dresden befindlichen Sohn zur Erhöhung der Summe. Die aber wird nun abgelehnt. 1808, nach bereits 5 Jahren Ausbildung, völlig ungewöhnlich für die Zeit, ist der junge Steinhoff in Wien bei dem kaiserlichen Direktor und ersten Professor am Tierarzneiinstitut tätig. Nun erfolgt die Verlängerung des Stipendiums um weitere 2 Jahre. Der Landesherr hat offenbar an diesem Mann ein ganz besonderes Interesse. Am 22. März 1809 schreibt Steinhoff, nun mit 21 Jahren alt genug, selbst an den Herzog die Bitte, dass ich nun auch noch dem Studio der Medizin obliegen dürfe Um nun diesen letzteren Zweck zu erreichen und beide Wissenschaften möglichst zu vereinen, also die Medizin und die Tierarzneikunde, hege ich den Wunsch, die Universität Tübingen frequentieren zu dürfen. Der Herzog setzt unter das Schriftstück sein Fiat, es sei, und übernimmt auch diese Kosten. 1811 ist Steinhoff Dozent und Korrepetitor zur Sammlung praktischer Erfahrung am Militärischen Tierarzneiinstitut in Wien. Das Studium der Medizin in Tübingen bleibt allerdings ohne akademischen Abschluss. Doch am 4. Mai 1811 gibt Friedrich Franz seine weitreichende Entscheidung bekannt. Der junge Steinhoff, ältester Sohn unseres verstorbenen Oberrossarztes Steinhoff, hat auf unsere Kosten in Wien die Tierarzneikunde und nächstdem auch in Tübingen die Arzneiwissenschaft studiert. Nachdem derselbe jetzt zurückgekommen ist und von uns die abschriftlich beigeschlossene Versicherung zu seiner dereinstigen Anstellung erhalten hat, so haben wir beschlossen, ihm jetzt solche bei unserer Akademie in Rostock dergestalt zu geben, dass er durch dortige theoretische und praktische Ausübung der erlernten Tierarzneiwissenschaft unserem Lande nützlich werden könne. Eine sehr selbstbewusste Entscheidung des Herzogs, wie Sie jetzt gleich erfahren werden. Es erfolgt gleichzeitig die fürstliche Ernennung zum außerordentlichen Professor. Dieser Fakt führt in der Festschrift zur 575-Jahrfeier der Universität Rostock 1994 zu etwas euphemistischen Feststellung: Die Tiermedizin lässt sich mit ihren Anfängen bis in die Zeit der Begründung einer Landwirtschaftslehre an der Universität Rostock zurückverfolgen. So wurde eine außerordentliche Professur für Tierheilkunde bereits 1811 vergeben. Es ist anzunehmen, dass Carstens souveränes Wirken in Wissenschaft und Praxis des Landes Mecklenburg auch zur Einrichtung dieses Lehrgebietes beigetragen hat. Die Tiermedizin gehörte damals wie die landwirtschaftlichen Disziplinen der philosophischen Fakultät an. Diese Aussage ist insofern dann doch etwas zu relativieren, weil immerhin die Frage auftauchen muss, wieso Carsten, der ordentliche Professor an der Universität, Landwirtschaftsprofessor, dort seit 1793 auch seine landwirtschaftliche Versuchsanstalt betreibt, wieso er diese Ausbildungseinrichtung auf dem Neuen Werder nicht nutzt, um die Tierarztausbildung dort auch zu etablieren. Gleich 1811 mit der Anstellung Steinhoffs wird für die Ausbildung stattdessen an die Pachtstelle Karlshof bei Rostock gedacht. Karlshof liegt hier und Sie sehen die alte Stadtmauer von Rostock. Das Karlshof ist also zu der Zeit außerhalb der Stadtgrenzen im ländlichen Bereich von Rostock und nicht im städtischen Bereich. Das entspricht dem landesherrlichen Befehl, ein passendes Lokal zur Errichtung einer Veterinärschule in Rostock auszusehen und in Vorschlag zu bringen. Karlshof ist ursprünglich schon 1786 für die Herzogin-Witwe Luise Friederike als Versorgungsunternehmen gekauft worden und trug seitdem den Charakter einer Domäne. Der Ertrag dieser Domäne sollte der Herzogin-Witwe zugutekommen. Für den Umzug Steinhoffs, es war also schon großherzoglicher Besitz, für den Umzug Steinhoffs nach Rostock wird übrigens Zollfreiheit gewährt. Auch das eine Episode aus der Zeit. Aber genau in der philosophischen Fakultät, wo diese Professur angesiedelt ist, von der die Festschrift spricht, liegt das Problem dieser Konstruktion. Unmittelbar nach der Berufung von Steinhoff werden schon am 22. Juni, das ist wenige Tage danach, Bedenken der Regierung wegen der außerordentlichen Professur an den Herzog gemeldet, da diese Regierung zweifelhaft ist, ob auf diese Art ihre herzogliche Durchlauf höchste Intention völlig getroffen ist. Also man eiert noch ein bisschen rum, aber eigentlich will man dem Herzog sagen, das ist ein bisschen daneben mit dieser Berufung. Das Problem ist die außerordentliche, und nicht die Gewährung lediglich einer Titularprofessur. Dieser feine Unterschied ist von großer Bedeutung. An der Universität gibt es heftigen Gegenwind gegen den Professor, denn er ist ohne akademischen Abschluss. Das ist die Krux. Man kann einen Nicht-Akademiker nicht zum außerordentlichen Professor machen. Das geht einfach nicht. Das ist gegen alle Regeln. Der Rektor wendet sich gegen die Gleichstellung mit anderen Extraordinarien. Er versagt die venia legendi und die Examensfähigkeit. Das darf der Rektor wieder. Er darf aber nicht die außerordentliche Professur rückgängig machen. Das darf nur der Herzog. Gleichzeitig stellt er die Forderung nach Umwandlung in eine Titularprofessur. Man wolle Steinhoff nur, so schreibt der Rektor, als einen mit dem Titel und Charakter eines Professors begnadigter Lehrer an der Akademie dastehen lassen. Denn da er weiter nichts als Tierarzneikunde versteht und lehret, so möchte sich nach dem bisherigen Geiste unserer Akademie sowohl die philosophische als die medizinische Fakultät sträuben, ihn als zu sich gehörig anzuerkennen. Das ist schon heftiger Gegenwind. Steinhoff wurde geschnitten an der Universität. Außerdem teilt die Regierung dem Herzog mit, dass dies großes Missvergnügen in der medizinischen Fakultät erregen könnte, da der nur der Tierarzneikunde beflissene Professor Steinhoff kein Gradum in der medizinischen Fakultät sich erworben hat. Immer noch einmal nachgelegt. Doch der Herzog macht eine Entscheidung nicht einfach rückgängig. Seine unmittelbare Antwort lautet: Ich glaube, dass die Art der Ausfertigung gemäß ist. 3 Monate später bekräftigt er noch einmal, dass der Professor Steinhoff nicht bloß den Titel eines Professors führen, sondern als wirklicher Lehrer der Tierarzneikunde bei dortiger Akademie angestellt sein und so behandelt werden solle. Die Auseinandersetzung setzt sich fort. Die Universität fügt sich knurrend. Doch das Konzil findet weitere Bedenken wegen der nicht-akademischen Ausbildung der Studenten. Dafür ist wieder die Universität zuständig. Über die Regierung wird dem Landesherrn noch 2 Jahre später mitgeteilt: Die Folge möchte sonst sein, dass eine Menge junger Leute, die zu nichts anderes als gewöhnlichen bürgerlichen Nahrungsbetriebe bestimmt sind, in ihrem 18. Lebensjahre, auf eine kurze Zeit schon zum Schein oder auch weil es ihnen zuweilen bei ihrem demnächstigen Gewerbe nützlich ist, die Vieharzneikunde studieren. Die Professores befürchten, die Studenten könnten sich bei der Vieharzneikunde einschreiben, die von einem Nicht-Akademiker gelehrt wird und dann sehr schnell zu einem Abschluss kommen und mit diesem Abschluss angebliche akademische Befähigung in der Öffentlichkeit präsentieren. Das wollten sie irgendwie verhindern. Es ging um Steinhoff, ganz konkret um den zum außerordentlichen Professor ernannten. Für die Universität war dieser Zustand undenkbar. Als Kompromiss schlug die Universität vor, Unterricht und eigene tierärztliche Examina zu gestatten, aber damit keine Eintragung in die Matrikel der Universität. Zeugnisse von Steinhoff sollen nicht von der Konskriptionspflicht befreien. Studenten, die von der Konskription freikommen wollen, sollten sich in der medizinischen Fakultät immatrikulieren lassen und dort auch examinieren lassen. Das heißt, sie konnten zwar bei Steinhoff eine Prüfung ablegen, mussten aber nochmal zur medizinischen Fakultät, um sich dort als eingetragene, immatrikulierte Studenten noch einmal prüfen zu lassen. Der Herzog gibt schließlich in der Matrikel- und Prüfungsfrage nach, da es sich auch um eine hoheitliche Angelegenheit der Universität handelt. Aber die Zuerkennung als außerordentlicher Professor bleibt bestehen und so erscheint Steinhoff im Staatskalender vor den Privatdozenten. Sehr zum Ärger der Herren Akademiker. Doch dem jungen Professor Steinhoff schlagen auch noch andere Widrigkeiten des Lebens entgegen. Am 3. Mai 1813 erfolgt die Besichtigung von Karlshof. Das Ergebnis ist ernüchternd. Die Gebäude sind im schlechten Zustand. Trotzdem werden die Haustürschlüssel für ein Jahr übergeben zur Einrichtung einer Veterinäranstalt. So wurde das genannt. Mit der Übergabe von Karlshof erfolgt die Absenkung seines Gehalts von 500 auf 200 Taler, womit die Pacht abgegolten wurde. 200 Taler ist also für einen Professor auch in Rostock ein miserables Gehalt, auch wenn er damit freie Wohnung hat. Der Ausbau von Karlshof soll dann zu Lasten von Steinhoff gehen. Er muss den Ausbau selbst bezahlen. Doch Steinhoff befindet sich ebenfalls im Auftrag der Regierung zu dieser Zeit zur Bekämpfung von Viehseuchen überwiegend und für längere Zeit im Amt Wittenburg, da dort besonders die Rinderpest grassiert. In einem Bericht Steinhoffs aus dem Jahre 1814, die er nennt über die unter dem Rindvieh hier in mehreren gegen die Elbe und die lauenburgische Grenze gelegenen Ortschaften herrschenden Seuche der Rinderpest, in diesem Bericht stellt er fest, dass die Verbreitung der Seuche erheblich durch Fahrlässigkeit begünstigt ist. Er schreibt, wenn der Bauer nicht unter der strengsten Aufsicht steht, so handelt er, wie es ihm beliebt. Allemal aber nicht so, wie er es soll. Er hat wohl recht. Wahrscheinlich haben sie dann doch noch irgendjemand wieder zum Püstern bestellt und gehofft, dass die Pest davon vergehen möge. Das ist dem Fortgang am Ausbau von Karlshof für die Ausbildung von Studenten nicht förderlich. Zwei Jahre später schreibt der medizinische Kalender für Ärzte und Nichtärzte auf das Jahr 1815. Die Tierarzneuschule zu Karlshof, nahe bei Rostock, nähert sich unter der Leitung des Herrn Professors Steinhoff immer mehr ihrer Vollendung und Ostern des Jahres werden die Arbeit in derselben bestimmt ihren Anfang nehmen. Vermutlich hat die Ausbildung tatsächlich 1815 begonnen, denn 1816 schreibt die Mutter des Professors, mein dritter Sohn Christoph hat sich seit einigen Jahren dem Studio der Tierarzneikunde in Rostock unter der Leitung seines Bruders gewidmet. Und sie bittet für 3 Jahre um ein jährliches Stipendium von je 100 Talern zur weiteren Ausbildung in Hannover, die übrigens auch genehmigt werden. Dieser Bruder, dieser Christoph Steinhoff, wird 1819 Rossarzt im Landgestüt Redefin und bezieht dort das schöne Dienstgebäude. Moment. Das ja heute noch steht und als Rossarzthaus jetzt gerade in die Restaurierung geht und vielleicht zu einem Museum wird. Darüber wird gesprochen. Zu einem einschlägigen Museum. Vereinzelte weitere Zeugnisse belegen, dass die ausgebildeten Tierärzte in Rostock übrigens nicht die akademischen Prüfungen wahrgenommen haben oder sich in die Matrikel der Universität eintrugen. Sie haben ausschließlich diese Tierarzneiprüfung für sich in Anspruch genommen. Für ihre Anstellung als Ross- oder Tierärzte war eine akademische Ausbildung auch nicht erforderlich. Dazu brauchten sie das nicht. Und so brauchten sie auch diesen Umweg nicht zu machen. Das heißt aber andererseits, dass Steinhoff völlig von der akademischen Situation von der Universität in Rostock abgekapselt war. Er saß in Karlshof und hatte an der Universität kaum etwas zu tun. Und die übrigen richtigen Professoren haben ihn dann auch ordentlich geschnitten. Hier haben Sie noch einmal die Situation in Rostock, der Blick über die Warnow auf die großen Stadtkirchen und hier ist das Gehöft Karlshof, wo Steinhoff seine Praxis betrieben hat und die Ausbildung der Studenten. 1817 erscheint auch ein erstes Statut für eine Veterinärschule, in dem nach § 1 der Zweck einer Veterinärschule ist, die Lehre der Tierarzneiwissenschaft gemeinkundig zu machen. Das ist in Ordnung. Doch schon ein Jahr später geht die Bitte Steinhoffs an den Großherzog, er schreibt mir Karlshof abzunehmen und stattdessen mir ein Jahresgehalt von 500 Reichstalern festzusetzen. Er wird mit Karlshof nicht fertig, es frisst ihn auf. Studenten finden offenbar kaum den Weg nach Karlshof und die Einnahmen aus der Nebentätigkeit als Tierarzt reichen nicht weit. Das darf er. Der Amtshauptmann von Flotow als Chef des für die Karlshof zuständigen Domanialamtes Schwan schreibt gleichzeitig einen besorgten Brief an den Großherzog. Was ein solches Institut im Allgemeinen und ganz besonders für Mecklenburg empfiehlt, Welche wohltätige Folge es in Spezie für euer königlichen Hoheit Domanium haben kann, ist nicht zu verkennen. Und ebenso wenig ist zu verleugnen, dass der Professor Steinhoff bei seinem jetzigen beschränkten Einkommen darben müsste, nachdem ein für ihn unglücklicher Missverstand ihn mit einer Familie gesegnet hat. Es ist auch wahr, dass in anderen Ländern beträchtlich mehr darauf verwendet wird. Das meint wieder das Tierarzneiinstitut. Die Empfehlung des Hauptamtshauptmannes lautet schließlich, ob nicht euer königlichen Hoheit vielleicht zuvörderst noch den Oberstahlmeister von Bülow eine Prüfung und Untersuchung kommentieren wollen. Dem Rat folgt der Landesherr und gibt den Befehl zur Prüfung an von Bülow weiter. Der Bericht des Oberstahlmeisters von Bülow vom Februar 1819 ist niederschmetternd. Das ist der Plan von Karlshof. Er spricht von höchst mangelhaftem Zustand der Anlage, die ohne den geringsten Nutzen sei. Es fehle erstens die Schmiede, zweitens verschiedene Krankenställe, drittens ein anatomisches Theater, also eine zoologische Sammlung. Das Institut sei zu weit von der Stadt entfernt, hätte keine Krankenkoppel und durch das Zunftverbot für Schmiede auf dem Lande könne auch kein Hufschmied tätig werden. Das Amt der Rostocker Schmiede achtete darauf sehr, sehr eifersüchtig. Seine Empfehlung, Umwandlung in eine Lehranstalt zur Weiterbildung bereits praktizierender Tierärzte und die Einrichtung einer Schmiede zur Ausbildung junger Leute in diesem Fach mit dem zusätzlichen Vorteil, wie er schreibt, dass das Geld für die Ausbildung dann auch im Lande bliebe. Übrigens hat er nicht ganz recht mit der Krankenkoppel, denn auf diesem Plan von 1817 ist ausdrücklich hier die Krankenkoppel eingezeichnet. Für die kranken Pferde oder auch Rindviecher. Sein Fazit ist, Karlshof rechnet sich nicht als Tierarzneischule. Die großherzogliche Regierung folgt der Empfehlung und formuliert wenige Tage später die Einrichtung einer Lehranstalt mit der Stelle eines akademischen Stallmeisters. Das ist auch eine schöne Formulierung. Akademischer Stallmeister. Wobei sie damit geschickt wieder die Universität umgehen, denn die sagen ja gerade, der Steinhoff ist ja gar nicht Akademiker. Diese Anstalt sollte noch in Rostock entstehen, beziehungsweise schlagen sie auch schon vor, eine Lehranstalt für geschickte Tierärzte und Hufschmiede fürs Land. Sollte es so etwas sein, so kann sie in jeder anderen Stadt im Lande, vielleicht gelegener mitten im Lande, angelegt werden. Die Übertragung der oberen Leitung über die Schule in Karlshof erfolgt nun durch den Großherzog an den Oberstallmeister Vollrath von Bülow in seiner Funktion als Chef des Marstalldepartements und als Chef des Landgestüts Redefin. Also der Pferdekenner des Landes oder der Pferdeverantwortliche des Landes schlechthin. Nach zwei weiteren Jahren der Beobachtung kommt von Bülow zu dem Resultat, dass diese Anstalt, wenn selbige in den jetzt obwaltenden Verhältnissen bliebe, wenig Nutzen für euer königlichen Hoheit landen und insbesondere für die Domänen stiften werde. Er empfiehlt jetzt ausdrücklich die Verlegung nach Schwerin. Die Tierarzneischule in Schwerin. 1821 folgt eine Regierungsempfehlung an den Großherzog wegen Etablierung der Veterinärschule in oder bei Schwerin bestimmtere Vorschläge zu machen. Darauf lässt sich der Landesherr alle Unterlagen schicken, auch nicht der Regelfall, und macht die Angelegenheit damit zur Chefsache. Er hat ja immerhin in den Professor etliche Jahre investiert. Nun geht es auch sehr schnell. Am 9. Januar 1822 folgt die prinzipielle Genehmigung zur Verlegung durch den Großherzog. Im März 1822 beginnen die Suche nach einem geeigneten Haus in Schwerin und Verkaufsbemühungen durch Vollrath von Bülow für Karlshof, um die Kosten zu decken. Das sollte damit geregelt werden. Da sich der Verkauf hinzieht, weil der Großherzog keinen Preis unter 5.000 Talern für Karlshof akzeptieren will, wird Karlshof zunächst mit einer Hypothek belastet, um in Schwerin die Gelder zur Verfügung zu haben für den Ankauf. Im April erfolgt der Ankauf eines Hauses in Schwerin für 5.200 Taler. Ursprünglich war das sogenannte Kaspersche Haus in Schwerin zur Nutzung als Militärhospital gedacht.
Dieses Kaspersche Haus befand sich etwa hier an dieser Stelle und es gehörte dieses Grundstück mit diesem Zipfel dazu.
Dieser Zipfel hat eine große Bedeutung für das Vorhaben, weil das Wasser an dieser Stelle gleichzeitig auch als Pferdeschwemme mit genutzt werden konnte. Und eine Pferdeschwemme war unerlässlich für eine solche Veranstaltung.
Sie sehen, die Werderstraße läuft zu der Zeit noch direkt auf diese Häuserzeile zu. In der Zwischenzeit geht sie ja hier durch. Dieses Gebäude steht also nicht mehr.
Die Tierarzneischule befindet sich heute dort, wo die Straße ist. Das ist also nicht mehr erkennbar. Leider. Sonst hätten wir dort wieder Tierarzneischule dran nageln können. Herr Kasten hat mir diese Karte dankenswerterweise zur Verfügung gestellt und es geht sehr schön eben aus dieser Karte die Situation hervor.
Um diese kleine Wasserstelle hat sich dann auch noch ein größerer Streit entwickelt, die Fischer haben sich beschwert und so weiter, also es gibt immer Ärger.
Ursprünglich sollte dieses Haus eigentlich Militärhospital werden, aber nun ist die Sache anders entschieden. Im Juni 1822 verlegt dann Steinhoff wieder, übrigens zollfrei, seinen Wohnsitz von Rostock nach Schwerin. Das wird ausdrücklich genehmigt. Er braucht also die Genehmigung, dass er keinen Zoll zahlen muss, wenn er von Rostock seine Möbel nach Schwerin schafft. Im März 1823 folgen die erforderlichen Anbauten auf dem Hof der Schule und im April 1823 schließlich der Verkauf von Karlshof für 4.700 Taler. Die Differenz von 500 Talern für den Hauskauf und die Kosten für den Ausbau trägt die Staatskasse. Also der Großherzog ist wirklich interessiert an dieser Angelegenheit. Am 1823 sind als Beschäftigte an der Schule aufgelistet ein Direktor, Steinhoff natürlich, der für den Unterricht aller Zweige der Tierarzneiwissenschaften sorgt, ein Lehrschmied, der in der praktischen Ausübung des Beschlages unter oberer Leitung des Direktors unterrichtet, ein Aufwärter, der die Arbeiten bei der Anatomie und so weiter, die Wartung der kranken Pferde, die innere Reinhaltung der Zimmer und die Stelle besorgt, also das Faktotum. Direktor und Schmied wohnen im Haus. Für Präparate, Apotheke und Bibliothek stehen nun 80 Taler im Jahr bereit. Das ist eine wesentlich bessere Situation als vorher. 1824 sind außer Professor Friedrich Steinhoff für die Schule der Lehrschmied Gülzow und der Aufwärter Gehl genannt. Diese drei sind das Personal, immerhin. Der Lehrbetrieb hat noch nicht begonnen, aber die Lehrschmiede arbeitet bereits und besorgt den Hufbeschlag gegen üblichen Lohn. Das fordert auch in Schwerin die Schmiede auf den Plan und im November 1824 beschweren sich die Älterleute des Schweriner Schmiedeamtes beim Großherzog. Der bei der hier angelegten Tierarzneischule angestellte Schmied Gülzow, welcher aus der großherzoglichen Marstallamtskasse besoldet wird, hat es sich herausgenommen, für mehrere hiesige Einwohner Schmiedearbeiten zu verfertigen und dadurch unseren Verdienst, der bei den jetzigen nahrungslosen Zeiten nicht einmal hinreicht, die uns obliegenden öffentlichen Lasten und Abgaben, schlechthin die Steuern, davon zu bestreiten, auf das Empfindlichste zu schmälern. Nun muss man dieser Klage nicht unbedingt so viel Glauben schenken. In solchen Klagen waren die Handwerker immer groß und sie haben also immer den totalen Notstand heraufbeschworen, wenn so etwas passierte. Oberstallmeister von Bülow kriegt das in die Hand und muss darauf antworten. Er beschwichtigt in seiner Stellungnahme und verweist darauf, dass der Beschlag von Pferden nur Schulungszwecken dient. Also sagen wir mal, die Wahrheit liegt in der Mitte. Es waren nämlich noch gar keine Schüler da. Die Entscheidung des Landesherrn ist dann auch salomonisch. Den Schweriner Schmieden solle daraus kein Nachteil entstehen. Naja. Außerdem, und das ist durchaus dann wieder trickreich, außerdem wird Gülzow Bürger Schwerins und erhält von Friedrich Franz dem I. ein Privileg für die Ausübung seines Handwerks. Nun ist er plötzlich etablierter Handwerker in Schwerin und darf natürlich Pferde beschlagen, wie er will. Das darf der Großherzog wieder machen. Dagegen sind die Schweriner Schmiede machtlos. Um dem Direktor der Schule die Zeit nicht lang werden zu lassen, erhält er vom Oberstallmeister den Auftrag, ein Lehrbuch zu verfassen. . 1824 erscheint sein Katechismus über die Kenntnis und Behandlung des Pferdes und seiner gewöhnlichen Krankheiten, noch ein sehr barocker Titel, zunächst für die mecklenburg-schwerinischen Marstalls- und Gestützbedienten. Also schon ganz gezielt auf diese Klientel ausgerichtet, die dann auch dort ausgebildet werden soll. Darin sind auch die sehr schönen Zeichnungen, zum Beispiel eines idealen Pferdes, mit allen Bezeichnungen seiner Körperteile enthalten. Also wer sich nicht auskennt, kann also dann erfahren, dass das hier das Sprungbein ist und hier unten Fusel und Krone und so weiter und so weiter, die Rippen, der Bauch, Ellenbogen und Buge, hier die Brust. All diese Körperteile werden hier im Einzelnen benannt, aber in der wissenschaftlichen Ausbildung muss man auch die schlechte Seite kennen. Und stellt dazu deshalb dieses Bild eines erbarmungswürdigen kranken Pferdes mit der Bezeichnung aller nur denkbaren Fehlbildungen. Also alles, was einem armen Pferd nur zustoßen kann, ist hier in dieser Zeichnung vereint. Und Sie sehen also, wie ein Pferd aussehen kann. Also hier mit Leckauge und Schollohr, das ist also dieses Herabhängen und Hasenohr und so weiter. Und die Buglähne, das ist also die Brustlahmheit. All diese Krankheiten und Fehlbildungen, die auftreten können bei einem Pferd, hat er in dieser Einzeichnung zusammengefügt. Aber es ist natürlich ein Lehrbuch. Und für die Lehrausbildung ist natürlich eine solche Zeichnung für den Schüler, wenn er diese Zeichnung in der Hand hält, sehr gut, oder beide Zeichnungen dann als Vergleich, diese Dinge dann auch am lebenden Pferd zu vergleichen. Ein Jahr später legt Steinhoff noch das Buch Die Konstitution der Großherzoglichen Tierarzneischule zu Schwerin nebst einer Abhandlung über den Nutzen der Tierarzneischulen vor, wo er dann die Tätigkeit dessen, was dort erfolgen soll, detailliert beschreibt. Die offizielle Eröffnung der Tierarzneischule zu Schwerin erfolgt im März 1825. Eigentlich mit dem Osterbeginn des neuen Schuljahres, aber es dauert noch eine Weile, bis die ersten Schüler kommen. Im Statut der Einrichtung sind die Tätigkeiten exakt festgelegt. Erstens, Zweck der Tierarzneischule, die Errichtung bezweckt, denjenigen jungen Leuten, welche sich der Tierarzneikunde als ihrem Erwerbsfache widmen wollen, eine gute und wohlfeile Gelegenheit zur Erreichung dieser Absicht zu verschaffen. Zweitens, dass alle diejenigen, deren Verhältnisse es notwendig machen, sich eine Kenntnis von der Beschaffenheit und Behandlung der Haustiere zu erwerben. Es wird also auch über andere Tiere unterrichtet. Gelegenheit finden, diese Wissenschaft zu erlernen. Drittens, dass dem Mangel tüchtiger Beschlagschmiede im Lande abgeholfen werde. Viertens, den Landeseingesessenen die Gelegenheit zu geben, ihren erkrankten Haustieren einer richtigen ärztlichen Behandlung anvertrauen zu können und die Heilung derselben mit den geringsten Kosten bewirken zu lassen. Paragraph 2. Unterricht, es wird zu Schwerin vollständiger Unterricht in der Veterinärkunde erteilt und besteht dieselbe in Vorlesungen über die Arzneiwissenschaft oder theoretische Unterweisung, in der Behandlung kranker Tiere und Ausübung der bei Tieren vorkommenden Operationen, im Zergliedern toter Tiere, in Bereitung der Tiermedikamente, im Hufbeschlage. Also eine sehr große Bandbreite und außerordentlich praxisorientiert. In Paragraphen 4 heißt es zur Einteilung der Beschäftigung, jeden Morgen vor den Vorlesungen findet die Ordination im Tierspital statt. Es werden von den Schülern die Berichte über die ihrer Pflege anvertrauten kranken Tiere vorgelesen und dazu von dem Professor die nötigen Bemerkungen und Erläuterungen gemacht, sowie die weitere Anordnung zur Kur getroffen. Wenn Operationen zu verrichten sind, so wird alsdann zu denselben geschritten. Der Nachmittag wird neben der Krankenpflege zu den Arbeiten in der Schmiede, der Apotheke und dem Anatomiesaal verwendet. zur Dauer des Kursus. Binnen Jahresfrist sollen in den Vorlesungen die ganze Tierarzneiwissenschaft abgehandelt werden. Ein Jahr. Weiter ist in Paragraphen festgelegt, dass Wohnungen für 8 Eleven vorzubehalten sind. Das ist also der Umfang der ständig anwesenden Schüler. Der Paragraph 7 besagt, dass pro Kursus 50 Taler zu entrichten sind. Das ist etwa das Jahresgehalt einer Köchin. Ein Vorbehalt des Großherzogs sichert für 2 Schüler unentgeltliche Stellen für mindestens 2 Jahre. Also der Großherzog behält sich vor, 2 von den 8 immerhin 2 unentgeltlich dort ausbilden zu lassen. Die Einnahmen gehen alle an den Direktor, er verwaltet das Geld. Die Kurse für die Schmiede kosten 20 Taler, davon bekommt der Professor die eine Hälfte, die andere Hälfte der Lehrschmied. Steinhoff hatte ursprünglich vor, generell alle im Lande tätigen Tierärzte nur mit dieser Ausbildung nur noch zuzulassen. Das ging aber durchaus an den Interessenskonflikten zwischen Ritterschaft und großherzoglicher Regierung durchaus nicht so richtig gut, war nicht so richtig gut zu etablieren. Und in einer Verordnung vom April 1825 wird dann bestimmt, dass Tierärzte und Hufschmiede im Domanium nur mit entsprechender Ausbildung zugelassen werden, also nur in den Gebieten der großherzoglichen Verwaltung. Und es wird dann auch begründet, da ein absolutes Verbot aller Viehkuren überall im Lande und in den ritterschaftlichen Gütern ohne Prüfung bei der hiesigen Tierarzneischule doch sicher Widerspruch erregen und auch nicht auszuführen sein möge. Also gegen die Ritterschaft war zu der Zeit in solchen Fragen kein Kraut gewachsen. Für den 3. November 1885 ist dann der Ausbildungsbeginn mit 5 Schülern für die Tierarzneikunde und Hufbeschlag belegt. Darunter befinden sich ein Freilernender, wie diese Freistelle heißt, und es befindet sich darunter auch Wilhelm Steinhoff aus Ludwigslust, bisher Wirtschafter zu Wolde, 26 Jahre alt. Ein weiterer Bruder des Professors. Für den Hufbeschlag sind die Brüder Friedrich und Johann Hildebrand aus Perlin registriert. Im Mai 1826 liegt ein erster ausführlicher Bericht Steinhoffs über die Arbeit an der Schule vor. Es ist der einzige Bericht, der so ausführlich vorhanden ist. Zu den Vorlesungen heißt es von der Anatomie, speziell Knochen, Knorpel, Bänder und Muskellehre. Die übrigen Branchen der Anatomie konnten wegen Mangel an Kadavern vorläufig nur im Allgemeinen abgehandelt werden. 1826 erst ein Jahr in Betrieb. Zweitens die Lehre von der Struktur, dem Beschlag und den Krankheiten des Hufes. Drittens die Heilmittellehre. Von den für die Sammlung angefertigten Präparaten nenne ich nur die vorzüglichsten. Nämlich ist erstens von einem Pferde mit missgebildeten männlichen Geschlechtsteilen ein Präparat verfertiget, an welchem das System der Genitalien und der Urinwerkzeuge, außerdem aber auch die Arterien und Nerven des Rumpfes dargestellt sind. Zweitens sind die Fesseladern und die Fleischteile oder das sogenannte Leben des Hufes mit zarter Masse injiziert und in Weingeist aufbewahrt worden. Und er schreibt dazu, ein sehr zierliches Präparat. Sie erkennen den Huf. Hier unten der Huf und hier der erste Teil, der Knochen mit den entsprechenden Sehnen und Gefäßen. Drittens ist ein künstliches, das heißt durch einen Draht verbundenes Skelett von einem Schweine aufgestellt worden. Viertens ist ein schöner Fischadler ausgestopft und ihm die Stellung gegeben, wie er einen Hasen im Fluge davonträgt. Zufällig habe ich im letzten Jahr tatsächlich in der Nähe von Greifswald so etwas vom Zug aus gesehen, wie ein Adler einen Hasen davongetragen hat. Kann ich mir das etwa vorstellen. Auch Obduktionen krepierter Pferde werden gemeldet. 153 Tiere wurden behandelt, eine stolze Zahl, davon 138 Pferde, 7 Hauptrindvieh, 2 Schweine, 3 Hunde und ein Fuchs. Auch ein Fuchs. 21 Operationen sind in einem Jahr erfolgt und besonders hervorgehoben wird die Heilung von Buglehme, also diese Brustlahmheit bei Pferden hin und wieder vorkommt. 492 Pferde sind beschlagen worden. Also 365 Tage hat das Jahr. Sie hatten gut zu tun. Und ich weiß nicht, ob sie alle zur Ausbildung nur beschlagen wurden. Steinhoff schreibt, mit dem Fleiß der Applikation und Ausführung der Scholaren bin ich im Ganzen sehr zufrieden. Nur der Freischüler, ausgerechnet der Freischüler, nur der Freischüler Catorius hat durch Unfleiß und übles Betragen mehrmals meinen tiefen Unwillen erregt. Ich freue mich jedoch, ihm jetzt das gute Zeugnis erteilen zu können, dass er seit 2 Monaten ein ganz anderer Mensch zu werden scheint und Hoffnung gibt, dass er auch der Schule nicht zu Unehre gereichen werde. Wer weiß, was ihn geläutert hat. Vielleicht hat er eine Freundin gefunden. Die Gesamtzahl der Schüler des Semesters wird zum Anfang mit 9, davon 8 für die Tierarzneikunde und einen für Hufbeschlag beziffert. Vermutlich hat einer der Schüler privat irgendwo gewohnt oder war Schweriner, denn es waren ja nur 8 Betten vorhanden. In den folgenden 10 Jahren erfolgt der ständige weitere Ausbau der Schule mit Gebäuden, immer aus der Staatskasse. Die Sanierung des Tierarztgebäudes wird durchgeführt in der Amtsstraße, die damals, hier ist nochmal die Größe dieses Präparats. Das hat mir übrigens Ragnar Kinzelbach, Professor Kinzelbach aus Rostock zur Verfügung gestellt. Ist ja in der Zwischenzeit schon Emeritus und betreibt aber immer noch dieses zoologische Museum der Universität dort in Rostock. Und er war selbst ganz happy, dass er das gefunden hat, weil ich ihn gefragt hatte, ob nicht irgendein Präparat noch auffindbar ist. Das Tierarztgebäude in der Amtsstraße, Sie sehen die Amtsstraße zu dieser Zeit in Richtung Schelfkirche. Allerdings ist aus dieser Perspektive das Haus der Tierarzneischule nicht mit zu erkennen. Das müsste also noch ein Stück weiter vorgesetzt sein. Die Sammlung von Präparaten erhöht sich bis 1834 auf etwa 500. Also sie müssen unheimlich fleißig gearbeitet haben. Darunter befinden sich dann mehrere Skelettpräparate, auch von Pferden und Rindern, also durchaus voluminöse Teile. Die Bibliothek wächst bis 1842 auf über 600 Titel, deren Katalog übrigens überliefert ist und in beeindruckender Weise von der wissenschaftlichen Systematik dieser Lehrmaterialien kündigt. In der Dissertation von Herrn Kohlmann ist die komplette Liste dieser Bibliothek aufgelistet. Steinhoff ist des Englischen übrigens mächtig. Er liest und übersetzt auch entsprechende Fachliteratur und er reist 1826 mit Baron von Biel, mit dem bekannten Pferdezüchter, mit Baron von Biel auf Ziro nach England zum Pferdekauf. Auch die eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse bereitet er immer wieder für den Druck auf und publiziert sie. Steinhoff wirkt in der Ausbildung außerordentlich erfolgreich, erfreut sich hoher Achtung bei den Landwirten und ist immer wieder bei der Bekämpfung von Tierseuchen wie Schafpocken, Schweinepest oder Maul- und Klauenseuche, damals noch Rinderpest genannt, im Land im Einsatz. Er ist also ständig vor Ort, erkennt die Krankheitsbilder, erkennt die Sorgen der Landwirte. Nur zur Universität in Rostock hat er keine Beziehung mehr. In der Tierklinik oder auch im Tierspital werden Hunderte von Nutztieren, überwiegend Pferde, begutachtet und behandelt. Als aber Oberstallmeister von Bülow 1833 einen Antrag zur Zuerkennung des Titels Obermedizinalrat für diesen verdienstvollen Tierarzt erwirken will, wird das durch den Großherzog abgelehnt. Dieser Titel ist zu jener Zeit noch ausschließlich den akademisch ausgebildeten Humanmedizinern vorbehalten. Einen erneuten Streit mit der Rostocker Universität wird damit vorgebeugt. Als anerkannter Praktiker wird Steinhoff aber 1836 auch zum Landestierarzt berufen und löst Georg Rüst in Ludwigslust ab. 1838 wird ein Jahr nach der Thronbesteigung durch Großherzog Paul Friedrich wegen der Verlegung der Residenz von Ludwigslust nach Schwerin ein untertänigstes Pro Memoria verfasst, das heißt die Aufhelfung des Nahrungsstandes in Ludwigslust betreffend. Durch die Verlegung der Residenz fallen natürlich, wir würden heute sagen, Jobs in Ludwigslust fest und so fort. Und so wird überlegt, was kann man mit Ludwigslust noch machen. In diesem Pro Memoria heißt es unter Punkt 19, dass die Tierarzneischule nach Ludwigslust verlegt und mit einem neu zu gründenden Realgymnasium verknüpft werden solle. Das kommt allerdings nicht zur Ausführung. Steinhoff erhält in jener Zeit Aufforderung, an der Tierarzneischule in Wien zu wirken und auch einen Ruf nach Württemberg. Doch diese Angebote schlägt er aus, wie er schreibt, in treuer Liebe zum Vaterlande und Dankbarkeit gegen meinen wohltätigen Fürsten. Nach dem Tod von Professor Friedrich Steinhoff am 24.02. erfolgt wenige Tage später der Antrag des Vizekanzlers der Universität Karl Friedrich von Both an die Landesregierung zur Verlegung der Tierarzneischule nach Rostock. Hört, hört, kann man da nur sagen. Plötzlich wieder, aber es sind ja nun seit 1811 doch ein paar Jahre vergangen. Doch erfolgt zunächst die Weiterführung des Unterrichts durch den Marschall Rossarzt Viereck. Für die Übernahme der Direktorenstelle gibt es sofort 4 Bewerber. Obwohl, wir würden heute sagen, die Stelle noch gar nicht ausgeschrieben war. Aber eine Aktennotiz der Regierung vom 14. März unterstützt den Gedanken von Boots. Bei der heutigen Besprechung war man darüber einverstanden, heißt es. Erstens, dass der Unterricht an der Tierarzneischule mit Ostern des Jahres aufhöre. Zweitens, dass es durchaus nicht nötig wäre, dass ein Institut zur Ausbildung von Tierärzten ferner in Schwerin bestehe. Drittens, vielmehr dafür spreche, es nach Rostock zu verlegen, wo der Zweck wissenschaftlich auch mit geringeren Geldmitteln zu erreichen will. Ein Einsparpotenzial wurde erkannt. Die endgültige Entscheidung zieht sich dann noch etwas hin und am 13. April 1843 stellt die Medizinalkommission in Rostock einen offiziellen Antrag zur Verlegung des Instituts. Gleichzeitig bietet der Schweriner Kreisphysikus Dr. Grabengießer an, die Leitung nebenamtlich zu übernehmen. Kleiner Nebenverdienst. Am 30. April, noch wieder 14 Tage später, wird vermutlich in Schwerin das letzte Zeugnis ausgestellt. Es heißt, unser Kurande Gustav Wiese trat Ostern 1841 in die dortige Tierarzneischule als Eleve ein und bildete sich in einem 2-jährigen Zeitraum so weit, dass ihm das Zeugnis erteilt werden konnte. 2-jährig heißt, ein Jahr Ausbildung war vorgeschrieben, das 2. Jahr war optional. In vielen Fällen wurde das 2. Jahr mit in Anspruch genommen. Im Juni 1844 erfolgt zwar die offizielle Auflösung der Schule in Schwerin und die Verfügung einer anderen Nutzung für die Gebäude, aber es gibt nun doch keine Entscheidung zum Fortbestand einer Tierarzneischule in Rostock. Im selben Jahr teilt die großherzogliche Regierung schließlich mit, dass auch keine Absicht zur Schaffung einer Professur für Tierarzneikunde in Rostock bestehe. Lediglich die Fortführung der Prüfungen für Hufbeschlag durch den Lehrschmied wird angewiesen und in den Schweriner Marschall verlagert. Nur für die wissenschaftlichen Sammlungen zeichnet sich eine Lösung ab. Im August 1844 wendet sich Karl Friedrich von Both wieder an die Landesregierung, der Vizekanzler, und bittet darum, dass nun die Sammlungen, wie er schreibt, bestehend aus den trockenen und in Weingeist aufbewahrten Präparaten der Bibliothek, den noch brauchbaren Utensilien, wozu namentlich der Sektionstisch gehört, und den Instrumenten mit den dazugehörigen Schranke nach Rostock an Professor Stanius für das neue zoonotomische Museum der Universität auf den Weg gebracht werden könnten. Damit ist das Ende tatsächlich dieser Tierarzneischule in Schwerin besiegelt. Nachgewiesen ist im Zoologischen Museum der Universität Rostock allerdings bisher nur dieses eine von mir gezeigte Präparat. Als im Januar 1845 Albrecht Steinhoff, ein Sohn des Professors schon, anfragt, ob mit einer Wiedereinrichtung der Schule zu rechnen sei und er sich gleichzeitig als Lehrer empfiehlt, erhält er die Antwort, das sei wenigstens zurzeit nicht beabsichtigt. Gustav Flemming schreibt 1850 einen Entwurf für eine neue Medizinalordnung und regt die Errichtung einer veterinärmedizinischen Fakultät in Rostock an und teilt dieses dem Staatsministerium mit. Dort verfügt man im Staatsministerium diese Mitteilung ad acta. Im Oktober 1851 versucht der Tierarzt Gustav Aschelberg Junior Karlshof bei Rostock erneut als Tierarzneischule wieder zu beleben. Auch das wird abgelehnt. Das Thema einer eigenständigen Tierarztausbildung in Rostock ist zunächst einmal generell ad acta gelegt und wird nicht wiederbelebt. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts, 50 Jahre später, gelingt es in der medizinischen Fakultät der Universität Rostock, die Veterinärmedizin erneut zu etablieren, nun auch richtig akademisch. Ich danke Ihnen.